O Wildnis, O Schutz vor ihr. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Elfriede Jelinek. Eingerichtet von Otto Brusati. Mit Musik von Franz Schubert.
Außen. Tag.
An keinem besonderen Tag vor dem Wintergefrier geschieht es endlich. Es zieht sich einer festlich an, wie er sich das so vorstellt. Er singt nicht, was ein Wanderer singt, während er kräftig atmet. Er steigt in den Hohlweg ein. Er geht ohne Verwunderung, denn er kennt den Weg schon lebenslang, einer windigen Höhe entgegen. Er folgt einer Einladung von ganz oben. Das armselige Gras ist in der Nacht gefroren und muss am Tage mühsam auferstehen. Bald gibt's Schnee für die hier Gebliebenen, um den Wintersport anzuheizen. Schief sind die Zäune und haben Lücken in unhaltbarem Gestänge. Müssen ja keine Landtiere, die gegen sie anbrannten, ohne Schreie zurückhalten. Nichts ist da, um gesperrt zu werden, nichts, um eingesperrt, außer den Bewohnern. Nichts bietet dem Ausflügler Einhalt, reckt der seine glänzenden Schwingen. Die Gegend ist so ungeschickt, dass man ihr zahlenmäßig nur wenige Gäste schickt. Ärmliches Moos, kümmerliche Flechte, nirgends das Echte vom Bildschirm. Jahre haben ohne Grund das meiste zerstört. Nur der Essig des Lebens von Daheimgebliebenen. Ringsum, wohin man schweift, das peinigende Hüttenwesen, ungesunde, leicht entzündliche Stahlkochereien, ein Walzwerk, um Gerätschaften zu bauen, gierige, das Zementwerk für die Selbstbefleck auf der Bundesstraße, es tut nichts als grauen Staubblasen. Der ungelöschte Kalk ist Knochen, ob in Tierhaut oder in einem Menschenpelz.
Zu einer Jause mit Kaffee ist der Mann eingeladen. Kürzlich, hören Sie zu, meine beiden Kinder von meiner geschiedenen Frau ins Tirolerische verbracht. Pseudosportbekleidung. Der vom Regen giftig aufgeschwollene Bach kommt mir bereits entgegengerannt. Meine Frau hat einen neuen Lebensplan aufgestellt in ihrer alltäglichen, hübschen Art. Der Holzknecht Erich. Die Natur ist ihm ein Rätsel. Er verdient an ihr. Ich prügelte meine beiden Kleinkinder auch später als Volksschulkinder.
Der Holzknecht Erich, er geht eine alte Frau besuchen.
Und weiter, immer weiter, weiter ist heiter. O in der Wildnis, O Schutz vor ihr.
Sie trinken Vierteln, also nichts Halbes und nichts Ganzes. Leben das Leben von Nebenerwerbern. Was sie aus dem Land alles heraussaugen mit ihren Tieren. Die Frau mistet unstet und zupft die Milch aus den Tierweibchen. Das Bauernjahr und seine eingefleischt schlechten Gewohnheiten messen sich nicht länger an der Nahrung, die kommt und geht, sondern an der dreist hingeknallten Volkskunde auf dem Bildschirm. Nicht verständlicher wird ihnen aufgrund dieser Volkstanzattraktionen ihr Leben. Sie schauen, aber sehen nicht. Ihre Tiergruppen rennen an ihnen vorbei in die Schlachtschussapparate. Um Getötetes weint hier niemand. Dafür macht das Fernsehen uns pausenlos lächerlich. Das Fernsehen nützt die Menschen aus und nützt ihnen nichts.
Auch dieser junge Mann steht also im Hohlweg still und erlebt Ähnliches. Der kleine Kasten hat ihm erklärt, was er von der Natur zu sehen hat. Es ist der Wirklichkeit fremd und feind.
Sie machen aus Bäumen Zäune, um ihr Eigentum zusammenzufassen. Aus Holz des Weiteren Papier ruht in ihren Händen. Das Papier kommt gedruckt herbei. Zu einer Krone wird das Papier. Für die Ausländer unter uns ist das nur eine schlichte Zeitung. Für die Inländer aber ist sie länger. Und sie haben zu grüßen. Verstanden? Aus jedem raschelnden Abbild von Wirtschaft und Kultur weiß die Menge, woran sie ist. Noch kilometerweit von der Futterkrippe entfernt.
Der Mann informiert sich lieber aus Colorbüchern, was die Frau eigentlich ist und wie sie aussieht. Schläuche geben dem Sterbenden Gewicht, das er im Leben nicht hatte. Die Gebärende macht, was zu ihr passt, mit den Händen trostlose Freudengebärden. Es wird ihr ins Bett gespien. Männer beobachten durch eine Glasscheibe ihre baldigen Geiseln die Söhne. Schön! In der Männerabteilung entdecken Jugendliche mit Mumps zum ersten Mal die giftige Aussaat ihres Geschlechts, das im Entstehen begriffen ist. Aber im Ausgedinge wirkt es niemand mehr in den Lenden.
Eine Rotte Kranker rast über die Steppe einer Serie, die im Krankenhaus spielt und daher beliebt, aber beängstigend ist. Wir sagten es schon, von selbst kommt der Tod. Dazu muss man sich flach auf das Bett legen und warten. Die Kandidaten sind ganz unter sich. Was geschieht? Machen Sie nicht von sich aus. Manchmal basteln Sie wohl, manchmal beten Sie. Ohne Sorgen beginnen Sie den Morgen, der auch noch ein Tag ist. Es führt geringfügig bergab.
Doch nicht genug damit. Es geht noch anders weiter.
Innen. Tag.
Es war nie.
Sie wohnt gesund in ihrem Haus und würde an der Politik nicht teilnehmen. Von diesem letzten Rettungsort schaut sie sich jeden Tag wieder einen Teil der Alpen an. Sie nimmt kleine Bissen Natur in sich auf. Sie schreibt über das schroffe Felstor, die alte Dichterin und Lehrerin. Sie dreht an ihren zarten Knöpfen und die Gefühle fließen. Die Dichterin stellt sich auf die Empfindung ein und beschreibt damit den Fels. Wenn sie wieder einmal laut und gesund atmet, in der schwachen Wärme des Morgens, wird sie jeder Krankheit noch lang aus dem Weg gehen. Nicht sie ist für die Natur ist für sie da. Sie bildet als ihre ureigenste Aufgabe die Natur naturgetreu ab. Denn die Natur lässt sich nicht planen. Das Naturgedicht schon. Der Holzknecht bringt ihr. Sie prahlt, dass sie die Philosophie ihres Ex-Geliebten, des verstorbenen, weltberühmten völkischen Philosophen, nie ganz. Gedichte von ihr zum Spielen. Liter Wein zum Spülen. Die alte Frau denkt heiß an seine Muskeln, wenn sie nicht gerade an die Kunst denkt. Nun wiederholt sich also die Geschichte als Farce.
Der Holzknecht Erich wird sie doch nicht so behandeln wie einen Ausreibfetzen. Damals in der Villa des Philosophen, die hat von den Faustschlägen und Fußtritten vibriert. Es sind der Frau die Fäuste in den Nacken geknallt worden. Sie ist heute eine von sich selbst anerkannte Dichterin. Doch sie ist bekannt für ihr Zwiebelfleisch. Der Philosoph hat ihr Essen einmal ausgespuckt und sie hat es als Liebesbeweis erster Ordnung aufessen müssen.
Nacht, Sonne, weg.
Im Keller eines viel kleineren Hauses ist die Liebesfalle für den Erich Holzfäller schon aufgebaut.
Eine tunkt den letzten Rest ihres Lebens in ihre Tasse mit Ersatzkaffee. Eine andere aber, eine vollkommen unterschiedliche Frau, eine Haien, lehnt an einem Range Rover. Was hat sie nur an sich, dass man sie so genau sehen kann?
Ja, ganz sicher wohnt er in
die Managerin zwischendurch kommt langsam dazu und wieder. Und bald schon wieder.
Unüblich hübsch. Ein Wille. Haar unter dem Tuch hervor. Grüß Gott. Er hat den Vorzug, ein lebendiges Glied zu besitzen. Sie vertritt keine Schönheitsprodukte. Denn sie ist um keinen Preis käuflich.
Schweigen? Die alte Frau berührt währenddessen die Liebesfalle mit ihren ankommenden Füßen, die nach nichts tasten. Sie stolpert auf der Treppe und stürzt kopfüber die Kellerstiege hinunter. Der Grund ist übertriebene Eile ihrerseits. Sie fliegt, ohne es richtig zu können, die Stiege hinunter und aus. Zu Fleiß und aus den undurchschaubaren Gründen der Kunst erfährt jetzt keiner, ob sie es überlebt hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie Gott kann einer, der etwas erfindet, das Werk so oder so gestalten?
Und nach dem Krieg ist dieser Philosoph rasch wieder von der akademischen Mehrheit lauthals in sein ererbtes Recht eingesetzt worden. Das Land zeigte wieder auf ihn.
Es begann eine Weltmeisterschaft im Vergessen. Die alte Frau will vor diesem imposanten Hintergrund gleichfalls ein Ereignis sein. Dichterin.
Der Philosoph hat seine Werke aus seiner Gedankenfabrik entlassen und schon musste sie zwanghaft, zwergenhaft hinterherrennen, die Milchkanne mit den eigenen bescheidenen Gedichtbeeren schwenkend. Es sind die Gedichte eines ganzen gesammelten Lebens. Mit prallen Fäustlingen ist der Philosoph dann in ihre Vorratskammern eingefallen, der Verbrecher von früher. So einer steht jedoch über der langweiligen und billigen Tagespolitik. Hochgradige SS-Männer und Hitlerjungen wollen einfach nicht erwachsen werden, die Kerle und Landeshauptleute. Man nennt sie kurz und bündig Ehemalige. Denn nur damals haben sie richtig zu leben gelernt.
Der Philosoph, der Frauen quälen muss. Sonst empfindet er gar nichts. Der Künstler zwingt in die Übereinstimmung mit sich. Und der Besitzer der Landschaft zwingt den Künstler dann, wenn dieser am tiefsten versunken ist, mit ihm einer Meinung zu sein.
Was frei ist, grundsätzlich frei, sind einmal die Gedanken. Nur wenn sie von der Politik zusammengefasst werden, machen sie unfrei, spricht die Presse, die sich auch um die Kultur zu kümmern hat. Nun werden es jedes Jahr mehr, die ungeschminkt zu denken behaupten, wie der Philosoph, der für die alte Frau gedacht hat.
Heimatbegriffe. Wir vermieten uns. Fremde raus, Touristen rein. Richtig denken. Heimat her.
Und als nächstes den Papst anbeten, wenn er sich entschließt, einmal herzukommen. Wir sollen, wenn endlich abgestimmt wird, für Gott und seinen Vertreter deutlich die Hand heben. Wenn der Heilige Vater dann auf seinem Schimmelauto hereinrollt, sind sie fast schon zerstampft vor lauter Rührung.
Und nützliche Religion, die Sozialdemokraten an der Pforte des Vergessens, ihre Führer, die Krätzen des Proletariats.
Die Volkskundler sind jetzt auf einmal in der Regierung. Diese Krebsgeschwulste. Endlich sind auch die Nationalen wieder auf der großen Seite der Mehrheit und haben daher recht. Auch sie scheißen dorthin.
Und sie machen in den Gremien und Ausschüssen ihre Scherze mit denen, die sie früher mit Schuss und Tritt zusammengegatscht haben. Nun und dann gehen sie zu den Russen, wenn ihnen was bei der Anprobe des braunen Anzugs nicht passt. Wenn beide Seiten es genießen, was will man da tun? Gott, der Bundeskanzler und der Heilige Ungeist falten ihre Hände über denen. Und wenn wir auch noch ein bisschen haushalten mit uns, kommt auch noch das Gemüt ins Öffentliche. Grüß Gott.
Spitzensport, Menschenattrappen, alle mit ansehnlichen Körperöffnungen, Zoten im Fernsehbereich, sie werden zum runzeligen, groben Brei. Applaus. Fantasien, Fantasien, Fantasien vom Holzknecht, mit der Alten dieser Dichterin, mit der Managerin, mit dem Faschistophilosophen, mit dem Holzknecht, mit der Begegnung mit der krebskranken Schwester und mit der Frau. Mit der Frau.
Mit der Frau.
Hinaus.
Das schreckliche Ende der Kreatur. Forsthaus. Treibjagd im Getriebe des Waldes. Fraß die.
Die Scharniere der Mäuler quischen.
Frauen heben an, einen obszönen Reim in Nachahmung, und zwar über sich selbst zu singen.
Über ihre ansehnlichen Körperöffnungen hat sich einer etwas Lustiges verlauten lassen.
Die Damen im Publikum, ihre Vergänglichkeit als Dübel in der brüchigen Mauer des Ehebundes, als taube Nüsse, als Gliedersaugerinnen vergessen sie auf der Stelle gemeinsam. Warum schreien sie so?
Die Menge wird organisch und orgiastisch. Sie wächst sich zu einem kreischenden Wienerwald zusammen.
Diverse Witze über das angeblich schöne Budern steigen zum Plafond.
Schon lachen jetzt manche nicht mehr. Denn ausgerechnet sie, die Braven, wurden Gegenstand dieses Scherzes.
Knackend, in ihrer übrigens ganz normalen Gier, werden die Leibsäste der Frauen unter ihnen gespalten.
Die Axt fährt in sie.
Blutig, klaffen die Strünke.
Holzknecht wie Kavalier vom Opernball werden unter dem Lüsterlicht aus Kristall zu einer einzigen Person, wenn auch nur kürzlich.
In Bildfolgen von unerhörter Gewalt bäumt die Frau sich auf und wagt Widerworte. Gebückt kommt sie aus einem Hang zum Naschen geschlichen und ist einen Augenblick lang eins.
Die Frau duckt ab.
Doch nicht genug damit. Es geht noch anders weiter.
Außen. Nacht.
Inzwischen. Ihn. Oh, in der Wildnis. Oh, Schutz vor ihr.
Der Chauffeur führt die beiden Wolfshunde noch eine Runde über die Schotterstraße dahin. Von seiner Chefin, der Managerin, ist er zur Größe eines Befehls, den er ständig erwartet, feingeschliffen worden. Die Hunde werden von umstehenden Dörflern begrüßt wie eine befreiende Armee. Plötzlich versteht man ausgerechnet an ihrem Beispiel die Kreatur und deren diffizilen Wünsche. Daheim steht nicht einmal eine Kuh im Stall. Die geschundenen Dorfhunde und Katzen und vor allem die Schweine in dunklen, dreckigen Dosenverschlägen, die das Tier hautnah umspannen, sind des Schutzes der Dorfbewohner nicht würdig. Sie selber, die Nicht-Selbstständigen, werden ja auch nur von ihren Rentenzahlungen beschützt. In der Gaststube kann sich der Chauffeur später einen Zwiebelrostbraten bestellen und als einer, der viel herumgekommen ist, bestaunen lassen. Hinter ihm speit die Öffnung des Dorfes immer neue Männer aus. So neu sind sie auch wieder nicht. Ihre Frauen entblößen sich zu Hause vergebens, um ihre Männer vom Wirtshausbesuch abzulenken. Die Managerin lockert gähnend ihre Glieder durch eine Turnübung, die man auch allein am Schreibtisch ausführen kann. Schön wie ein Kleid geht sie zum Zaun. Ein frischer Knall in der Früh, der leuchtend den Tag in zwei Teile zerreißt. So steht sie da.
Der Holzknecht, der schön wie im Film sein eigener Darsteller ist, streckt seine Hände nach dieser Frau aus. Sie erscheint ihm wahr und greifbar, ein Muttergottesbild in der Kirche. Erich bietet sich sofort an, möchte mit auf die Alm hinauffahren. Er wäre im Ernstfall nicht schwieriger als eine Schneeflocke auf der Kühlerhaube. Die Frau schaut ihn an. Und warum nicht? Es ist ihr vielleicht egal. Nur ein neuer Makel auf ihrer Gesichtshaut. Er hat ein ausführendes Organ anzubieten. Weniger als ein Haus besitzt er, um sich hineinzubegeben. So wird ihm für morgen ein bestimmter Wagen zugewiesen. Er wird dem Gepäck Gesellschaft leisten. Auch die Waffen sind geladen. Er ist einer von jenen, zu denen ihre Väter grausam gewesen sind. Einer von den Vergesslichen, um nicht Vergeltung zu üben.
Sie dagegen merkt sich immer alles. Zu schwer hängt sie stets um sich herum. Eine Katastrophe von Faltenwürfen. So kommt sie aus ihrem Büro in einem Innenstadtpalais hervor, hilflos wie nasses Gestrüpp. Machtvoll und doch linkisch gleichermaßen. Strauchelnd vor Ekel steigt sie über die Treppe. Wie ihr widerwärtiges, kaltes Fleisch einmal abstreifen, dieses Netz mit einem Bratenschädel vollgeladen. Sie möchte sich am liebsten die Organe herausrupfen. Nach so manchem Essen steckt sie sich den Finger in den Schlund. Sie will sich auf diese Weise bügelfrei erhalten, ihr Ensemble bis aufs Gerüst freilegen. Kaum aus den Umhüllungen ihres Wagens entlassen, desinfiziert sie schon das Forsthaus aufs Genaueste. Dieses uralte Gemäuer, über das Rustikalkenner in grauenhafte Schreie ausbrechen, bietet dem Schmutz ideale Verstecke. Sie säubert alles außer sich selbst. Überdimensionale Wattepackungen werden aus dem Kofferraum geladen. Flüssige Mittel, giftig wie Rattenkacke, prickeln ihr bei der Arbeit, die sie gründlich, aber nicht schonend vornimmt, auf der Zunge. Frau sein! Ein fortwährender Wink mit dem Pfahl der Hygiene. Immer beugt sich einer über sie. All das viele Blut in den feinen Verästelungen der Adern. Es will hinaus ins Leben wie Samen, der ja auch arbeiten möchte. Manchmal lässt man ihn, manchmal nicht. Wütend kocht die Saat der Armseligen in ihrem präreservierten Häuschen.
Erich belästigt heute die Managerin mit seinem Trachtenkostüm. Staub wirbelt in der Straße, aufgewirbelt von einem Opel-Kadett, wie ihn die Welt noch millionenfach vertragen könnte, auf laufmaschigem Pfad vom gröblich zusammengeschnitzelten Kleinbauernhaus aus Mischbeton.
Vor der Trafik beginnen zwei alte Frauen, die nichts zu tun oder zu bestellen haben, weil ihre Rente dafür nicht reichen würde, einander in ihrem einheimelnden, geschmeidigen Dialekt anzuschreien.
Für ihre Leiber haben sie einen Pachtvertrag auf Lebenszeit unterschrieben. Dann kriegt der Lehm, aus dem sie gemacht sind, sie wieder zurück. Im Leben haben sie immer zu den Versehrten, Verstörten gehört.
Sie sind immer im Haus gehalten worden. Und sogar die Kettenhunde zur Hofüberwachung werden in eigenen Hütten einquartiert. Sie sind postmortem mit der Schaufel zerhackt worden, wenn ihre Leichenklumpen im Lössboden allzu unversehrt verweilen.
Es ist nichts und nie etwas gewesen.
Szenen einer Verbindung.
Erich geht, ein sicherer Handlungsreisender in seinen allerneuesten Träumen und Begehrnissen, zu seinem Einzelzimmer mit kaltem Fließwasser hin.
Diese Frau, sie sah aus, als wäre sie eine Verschwendung ihres Schöpfers.
So schön, wie nur Unnötiges sein kann.
Ein Lufthauch hat ihr das Haar vom Kopf geweht.
Erich denkt Folgendes: Dem Mutigen gehört die Welt.
Auf dem Berg? Da kennt er sich aus.
Er hat auch Bücher über Weiblichkeit und Leiblichkeit studiert.
Diskret vom Postversand erhalten.
Der Rock und die Schnauze des Begehrens passen ihm so fesch wie sein steirer Hut den Feiertagen.
Er hat weniger als ein Haus, sich hineinzuflüchten.
Um zu ihm aufschauen zu können, das heißt, um endlich Ja zu sagen, müsste diese Frau in den Boden wachsen, wie Wurzelgeflecht.
Sein Land kennt nur den Missbrauch seiner Bewohner an der Natur und den Schrecken der Natur für ihre Bewohner.
Sie werden gewiss durch ein Loch im Boden alle schweigend aus der Welt hinausfallen.
Erich schreit vor Freude auf seinem Heimweg laut.
Er möchte am liebsten sein Organ ausfahren, wie im Buch auf einem Querschnitt abgebildet.
Die Managerin leuchtet vor Ekel.
Höhnisch sucht sie in ihrem halb verdauten Verlangen nach Essbarem.
Nein, sie kann nichts davon gebrauchen.
Ein Geruch quillt ihr in die Rachenhöhle.
Das ist ihre Fassade.
An keinem wirklich hängen zu dürfen ist halt.
Der Holzknecht ist keiner, ein Traumpaar zu bilden.
Sie bettet keine tiefen Gefühle in ihre Panzerfaust.
Sie schaut in die Ebene vor sich.
Und hört den Mann noch in der Ferne laut lachen und juchzen.
Der Vorschuss ist mit ihm ins Wirtshaus gegangen.
Thank you.
Wildnis. Oh, in der Schutz vor ihr. Oh, Schutz vor ihr. Oh, in der Wildnis. Oh, Schutz vor ihr. Oh, in der Wildnis. Oh, in der Schutz vor ihr. Oh, Schutz vor ihr.
Die Managerin leuchtet vor Ekel. Höhnisch sucht sie in ihrem halb verdauten Verlangen nach Essbarem. Der Holzknecht ist keiner, ein Traumpaar zu bilden. Sie bettet keine tiefen Gefühle in ihrer Panzerfaust.
Zum Scherz hebt Erich vor sich die Fäuste in die Höhe. Vielleicht will er boxen? Der Waldmann. Oder glaubt er, in einem Film vorzukommen? Aber er ist aus dem Leben herausgerissen und in den Papierkorb geworfen. Den Witz dieser Fäuste versteht keiner ringsumhin. Für den einen ist die Faust Arbeitsgerät, für den anderen ein Sport.
Sie schaut in die Ebene vor sich und hört den Mann laut lachen und juchzen. Morgen, wenn die richtigen Schüsse knallen, wird er schon nichts mehr haben. Nichts.
Wird es jetzt ernst? Ein Hirsch hebt seinen beim Gehen beschwerlichen Kopf, auf dem das Gehirn lastet. Die Natur kann einen schon an der Entfaltung hindern. Grün stellt sich Erich zum Kampf, der ihm aber nicht mehr gegönnt wird. Der sieht ja seinen Gegner nicht einmal richtig. Nur ein Schatten im Holz. Versteht die Ansprache nicht, die verlangt, dass er seine armen Hände hochheben möge? Er lacht einige Leute auch noch lauthals aus. Er springt zum Himmel hinauf, wenn auch nicht sehr hoch. Das Leben erfordert viele sinnlose Anstrengungen, von denen die es hergeben müssen.
Die drei Jogger Besitzer,
die fünf Schauspieler verlangen
die Treibjagd, Wald, Besitzer, die Filmschauspielerin verlangt betrunken nach Schmerzmitteln. Im Luxusauto, Politiker, Konzernchefs, Landesräte, zwischen Tierkadavern, aber
Schreie und flüstern.
Schreie und flüstern.
Schreie und flüstern.
Ein Leibwächter schießt, weil er seine Nerven verloren hat. und nicht auch noch seinen Job loswerden möchte. Der Schuss fällt hin und einer von uns allen fällt um. Von seiner eigenen Last gezogen auf die Knie, dann auf alle Viere, dann ganz auf die Seite. Schon wieder ist ein Vertreter der Mehrheit umgefallen und keiner merkt es. Denn an den Mehrheitsverhältnissen ändert das überhaupt nichts.
Vielleicht hat er ja auch von den Verhandlungen zwischen den Beherrschern der Wildnis zu viel mitbekommen.
Er muss etwas gehört haben, das er nicht hören sollte.
Es war nicht für ihn bestimmt.
Fast tot, flach wie eine Freske. So blutet er sich ins Gras der Lichtung hinein. Es war ein Unfall, heißt es.
Wir alle heißen ja auch irgendwie.
Was wir nicht wissen, ist ein sanftes Ruhekissen.
Sonne, los jetzt!
Sonne, los jetzt!
O Wildnis, o Schutz vor ihr. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Elfriede Jelinek. Eingerichtet von Otto Brusati. Mit Elisabeth Ort, Silvi Rohrer und Karl Markowitsch. Musik von Franz Schubert, interpretiert von Mischwerk. Tongestaltung Friedrich Trondl und Manuel Radinger. Regie Otto Brusati. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2019.